Wie ist es, bei DSDS mitzumachen?
Für mich war es auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin der Felix Gleixner, bin 27 und komme aus Amberg.
Und mein Name ist Sebastian Böhm, ich bin 32 und bin Redakteur und Moderator dieses kleinen, aber feinen Podcasts. Wie ist es, der Podcast? Ja, war aus der Einstiegsfrage ja schon rauszuhören. Du hast bei DSDS mitgemacht. Der eine oder andere hat es ja wohl mitbekommen. Also bei Deutschland sucht den Superstar.
Jawohl.
Bei uns in Oberpfalz, Deutschland sucht den Superstar. Höchstwahrscheinlich.
Ja.
Und warst da sehr erfolgreich. Erklär doch mal kurz, wie weit bist du denn gekommen, falls es doch irgendwer nicht gesehen hat?
Ja, also ich bin tatsächlich bis ins Auslands-Recall-Finale gekommen und dann kurz vor den Top 10 leider ausgeschieden. Also streng genommen bin ich Elfter geworden, weil ich als Letzter rausgeworfen wurde. Ich denke, damit kann man ganz zufrieden sein.
10 Leute kommen in die Live-Shows,
genau.
Und du bist quasi in der letzten Sendung, bevor die Live-Shows begonnen haben. Völlig zu Unrecht, wie viele auf den sozialen Medien ja auch zu Recht fanden, ausgeschieden.
Ja, also mir war von Anfang an klar, dass es halt eine Fernsehshow ist und da vielleicht nicht ausschließlich der Gesang zählt. Und ich habe tatsächlich mir einfach Sorgen gemacht, nach der Kritik, die ich bekommen habe, weil man ja dann nicht mehr weiß, wie war das jetzt wirklich, und man lässt sich das ja irgendwie auch einreden. Aber als ich es jetzt dann Samstag im Fernsehen gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, so schlecht war es eigentlich gar nicht.
Fand ich auch nicht. Ich hab's mir auch angeschaut. Auf RTL Plus habe ich's nachgeschaut. Als alte RTL Plus Nutzer. Also ich fand's auch gut. Also muss ich wirklich sagen, ich fand auch die Auftritte davor toll.
Dankeschön.
Ich fand vor allem dieses eine Duett in der vorletzten Folge.
Mit dem David zusammen, ja. We've Got Tonight.
Es war schon, da hatte ich Tränen in den Augen.
Ja,
aber tatsächlich,
geil.
Nee, es war wirklich gut. Also wirklich.
Wir haben uns so angeschmachtet. Mit dem David habe ich mich eh so verstanden. Wir sind auch jetzt noch im sehr regen Austausch. Wir telefonieren jede Woche mal und ist ein sehr guter Freund geworden tatsächlich über die Zeit.
Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Also, weil du bist ja ein normaler Typ. Normaler Typ aus der Oberpfalz.
Ja, würde ich auch so sagen.
Wurde ja auch in der Show ja immer wieder auch mal so dargestellt und so ist es ja auch. Und das sind ja aber auch schon so, ja, das sind schon Charaktere dabei in so einer Fernsehshow. Das ist ja Unterhaltung am Ende. Entertainment. Hast du dich wirklich mit allen Kandidatinnen und Kandidaten gut verstanden? Oder hast du gesagt, okay, der oder sie ist nicht so ganz mein Fall?
Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der mit den meisten gut auskommt. Aber diese Sympathie, wie jetzt für einen David, für einen Lorenz, die hatte ich nicht zu allen Kandidaten. Man versteht sich mit allen einigermaßen, man muss miteinander auskommen. Aber so diese Freundschaft ist jetzt nicht mit allen so entstanden.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das alles hinter den Kulissen abläuft.
Ja.
Dieter Bohlen ist ja manchmal schon sehr gemein vor der Kamera und ist ja auch in dieser Show, ich würde sagen, er hat nicht gerade geglänzt. Vor allem mit Aussagen so in Richtung einer Kandidatin, Jill Lange, glaube ich, ist ihr Name.
Genau.
Da gab es ja auch das ein oder andere Skandälchen. Also wie ist er denn so?
Ja, also man kriegt da gar nicht so viel mit, wie der wirklich ist. Man sieht die Juan eigentlich nur während der Dreharbeiten, und sobald die Kameras aus sind, sind die auch relativ schnell wieder weg und wenig greifbar. Auch wenn es immer irgendwie so kommuniziert wird, ja, wir sind immer da und wenn was ist, kommt's her und redet's mit uns. Aber gerade der Dieter war einer, der ist, sobald die Kameras aus waren, sofort wieder rausgerannt und wollte eigentlich gar nicht wirklich angesprochen werden.
Also das dann, er ist schon nett, aber es ist sehr, sehr professionell.
Genau, es ist halt für ihn auch ein Job einfach, den macht er, und da kann man sich jetzt drüber streiten, wie gut er den macht. Es ist halt irgendwie so das Original, der gehört irgendwie zu DSDS dazu. Man weiß, oder ich wusste, worauf ich mich einlasse und was da kommen kann, wenn man vor ihm steht und von ihm bewertet wird. Aber ja, die meiste Zeit war er ja ganz nett zu mir. Den Spruch mit Feels of Langeweile fand ich ein bisschen drüber, aber irgendwas muss er ja sagen.
Ja, man hatte das Gefühl, er musste noch was draufsetzen, dann unbedingt am Ende.
Ja, absolut.
So als letzter Juror, der da gesprochen hat. Du warst auf Mallorca und in Thailand. Wie kann ich mir da so den Alltag vorstellen?
Ja, also man wird in der Früh mit den Kameras aufgeweckt und auch mit den Kameras wieder ins Bett gebracht. Die Kamerateams dürfen erst Feierabend machen, wenn alle im Bett sind, und deswegen so richtig entspannter Alltag, weil ich auch oft gefragt werde, ja, und hast ein bisschen was gesehen von Thailand und wie war's? Sag ich mal, nee, leider nicht, weil man ist tatsächlich einfach so in dieser Blase drin und kann sich ohne Kameras eigentlich gar nicht frei bewegen und ist da so in diesem DSDS-Alltag gefangen, dass du eigentlich nicht viel von der Landschaft, von der Natur, von der Kultur mitbekommst, ja.
Ist es dann irgendwie so ein Urlaubsfeeling oder so ein Ausflugsfeeling oder?
Es ist so wie eine Klassenfahrt mit lauter Leuten, die die gleiche Leidenschaft verfolgen, aber Urlaubsfeeling überhaupt nicht. Also es ist einfach ein Wettbewerb und das merkt man irgendwann dann auch, dass der Druck steigt und die Leute einfach auf sich schauen und die Ellbogen irgendwann ausfahren. Und dann habe ich mich zumindest immer versucht, auf das Wesentliche zu konzentrieren und mir überlegt, warum ich da bin und mich da gar nicht irgendwie groß mit reinziehen lassen.
Ja, du hast auch für gute Laune gesorgt. Ich hab den Aquatrainer Flixi habe ich schon gesehen.
Fitwiss Flixi, grüß euch Leute, ja.
Da waren ja die anderen davon begeistert. Ist das dann irgendwie gespielt oder waren die dann wirklich gut drauf da? Und
die waren wirklich gut drauf. Das hat denen schon auch Spaß gemacht. Das war vielleicht so, ja, ein bisschen Entspannung, ein bisschen rauskommen aus dem Probenstress, weil man hat tatsächlich immer nur so maximal einen Tag Zeit, um die Lieder, um die Gruppeneinteilung, um alles zu lernen. Und dann geht's schon wieder vor die Jury. Deswegen ist es gar nicht so entspannt, wie es dann vielleicht immer rüberkommt. Aber das war mal ein kurzer Ausflug in ein bisschen einen Krampf.
Der mir sehr gut gefallen hat. Dachte man sich dann irgendwann mal so, ich muss mich die ganze Zeit so ein bisschen verstellen, weil es hält ja immer eine Kamera auf einen drauf und man darf sich ja nicht verplappern, man darf nichts Dummes tun. Oder denkt man sich dann einerseits, hey, ist mir jetzt egal, ich habe mich dafür entschieden, was gesendet wird, wird eben gesendet. Oder man sagt, ich habe schon irgendwie das Vertrauen zu den Leuten, die dann auch dafür verantwortlich sind, so die Redakteurinnen und Redakteure, die ja da mit dabei sind. Ja,
also das ist so ein bisschen, kann man so direkt nicht sagen. Ich habe über die Zeit dann schon Vertrauen zu denen aufgebaut, aber am Anfang ist man, also gerade am Anfang ist man natürlich schon vorsichtig und überlegt sich zweimal, was man sagt, weil man einfach auch Angriffsfläche bietet mit jeder dummen Aussage irgendwie und es ist halt doch RTL und die sind ja jetzt nicht unbedingt nur dafür bekannt, immer das alles so schön darzustellen, aber irgendwann vergisst man es auch, weil ich eben zu dem Team, also alle hinter den Kulissen waren super nett, ich habe da auch so tolle Menschen kennengelernt, da baut man dann schon ein Vertrauen auf und schaltet dann irgendwann ab, so deswegen auch meine ganzen Dialekte, mein Fitwiss Flixi und keine Ahnung, was nicht noch alles dabei war.
Welche Dialekte kannst du denn sonst noch?
Ich habe mich da immer so ein bisschen treiben lassen. Ab und zu ist der Österreicher rausgekommen.
Gebiete,
was soll das jetzt?
Kriegst du auch gerne einen Spritzer?
Einen verlängerten, bitte.
Ah, super. Ich war in Wien und da habe ich mir eine Würstelzemmel nach der anderen habe ich mir da gegönnt.
Ja, herrlich. War super. Herrlich, ja, fixe.
Aber mich hat der Mut verlassen. Ich habe da damals gesagt, ich gehe zu dieser Würstelverkäuferin hin und sage, ich hätte gerne Blade. Und so. Nein. Irgendwie habe ich dann den Mut verlassen.
Eine Ätrige,
richtig. Und ein Blech, ist ein Dosenbier.
Ja, ja.
Und welche Dialekte kannst du sonst noch?
Ja, ich kann das gar nicht so genau aufzählen. Ich müsste mal eine Liste machen, aber ich war beruflich vorher irgendwie in ganz Deutschland unterwegs und habe überall so ein bisschen was aufgeschnappt. Und das kommt dann immer so aus mir raus. Das kann ich gar nicht so kontrollieren.
Ne, Gebiete Felix, wir kommen da gleich da drauf.
Ja? Ja.
Ich will nämlich mit dir noch über DSDS sprechen.
Mhm, gerne.
Jetzt hatte ich kurz einen Frosch im Hals. Was war denn dein Highlight? Was nimmst du so mit, wo du sagst, ich bin froh, dass ich das erlebt habe?
Ja, eigentlich die ganze Reise ab Mönchengladbach. Das war die Runde, wo sie von 120 auf 36 runter reduziert haben. Da hätte ich schon nicht gedacht, dass es für mich noch reicht, weil ich in einer unglaublich starken Gruppe war. Und dann einfach dieses Schild in die Hand gedrückt zu bekommen und zu wissen, okay, man ist jetzt unter den Top 40, weil die 4 goldenen CDs noch dazu kamen. Das war schon verrückt. Also ich würde echt die ganze Reise seit Mönchengladbach als Highlight bezeichnen, weil wann kommt man schon dazu, dass man so eine Fernsehproduktion irgendwie mal hinter den Kulissen auch kennenlernt und das alles mal so sehen kann, was da so abgeht. Und ja, wenn ich jetzt ein Auftrittshighlight nennen soll, dann wäre es wahrscheinlich das We've Got Tonight mit dem David zusammen, weil das einfach, ja, der David mittlerweile für mich echt ein guter Freund geworden ist und das finde ich selbst einer meiner besten Auftritte in der ganzen DSDS-Zeit war.
Oh, da bin ich stolz auf mich, dass ich genau den auch am meisten abgefeiert habe, den du. Stark.
Ja.
Was nimmst du mit von dieser Reise DSDS?
Ja, also ganz nüchtern betrachtet irgendwie auf jeden Fall Reichweite für Menschen, die meine Musik hören, Menschen, die vielleicht meine musikalische Reise so ein bisschen mitverfolgen wollen, Freunde. Und ganz viele tolle Erfahrungen und halt auch Einblicke in die TV-Welt, die man so vielleicht gar nicht bekommen hätte.
Und ein Tattoo.
Und auch ein Tattoo, ja.
Auf dem Unterarm oder wo?
Genau, es ist auf dem linken Unterarm. Es bedeutet, dass Geld und Glück auf mich zukommen sollen. Und wir konnten uns das Motiv nicht mal aussuchen. Also das war so, ja, wir wurden gefragt, ey, es kommt der beste Tätowierer von Phuket. Ihr hättet die Möglichkeit, euch da irgendwie für einen Sondertarif tätowieren zu lassen. Wir haben uns natürlich nicht gesagt vorher, dass es auf Phuket nur 3 Tätowierer gibt.
Aber der Beste.
Ja, also angeblich war es der Beste. Das haben sie jetzt dann im Fernsehen auch nicht so kommuniziert. Deswegen bin ich da schon wieder ein bisschen skeptisch, ob das nicht nur eine Möglichkeit war, uns zu locken. Aber ich bin trotzdem happy damit. Ich bin sehr zufrieden mit dem Motiv auch. Er hat mir erst danach gesagt, was es bedeutet. Also es war auch so ein bisschen risky. Aber ich bin happy. Und ich wollte schon lange ein Tattoo haben und habe aber immer noch nicht gewusst, was. Und da hat mir irgendwie so die Bedeutung gefehlt und der Anlass. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also das ist eine Erinnerung und der Anlass, den kriegt man nicht so oft. Und dann nehme ich das einfach mit als Erinnerung und als schönen Moment.
Also selbst wenn es der zweitbeste Tätowierer auf Phuket war, es schaut gut aus.
Ja, ich bin happy. Also da hat es andere Kandidaten schlechter getroffen.
Echt wen?
Ja, der David hat zum Beispiel so rein ästhetisch betrachtet jetzt vielleicht nicht das schönste Tattoo, aber die Bedeutung zählt ja trotzdem.
Sagte er mit einem Grinsen. Na, auf jeden Fall Glück und Geld seid ihr beides natürlich total vergönnt.
Ja, vielen Dank. Kann ich beides ganz gut gebrauchen.
So wie jeder natürlich. Ja. Aber genau, was ich wollte noch über einen Punkt mit dir sprechen, weil ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Du warst ja, als das alles so in Thailand produziert wurde, glaube ich, das war im November 22.
Ja.
Und du durftest ja nichts sagen.
Ja. Also am 15. November sind wir dann heimgeflogen von Thailand und seitdem, oder 14. Nacht, wusste ich ja quasi dann, wo die Reise für mich endet. Und das war mit wirklich das Schwierigste, einfach nicht vorher irgendwas nach außen zu kommunizieren. Ey, so weit bin ich gekommen, so weit habe ich es geschafft. Und es ist ja auch was, wo man einfach stolz drauf ist. Ich hätte es ja nie gedacht, wirklich von Anfang an, dass es für mich überhaupt so weit geht. Und dann zu wissen, ey, krass, ich bin unter die Top 12 gekommen, quasi ganz streng genommen 11. Und das nicht sagen zu dürfen, ist schon hart.
Haben es dann die Freunde irgendwann nicht mehr probiert zu fragen?
Ich habe, als es dann mit DSDS losging, mich schon so ein bisschen zurückgezogen und war dann schon so ein bisschen abseits und deswegen war da gar nicht so viel Nachfrage. Ich habe dann auch ein paar haben natürlich nachgefragt, ey, wo warst du 2 Wochen und warum war dein Handy aus? Dann habe ich gesagt, naja, ich war im Urlaub und wollte einfach mal so ein bisschen abschalten und deswegen Handy aus, Kopf aus und einfach Urlaub genießen. Jetzt im Nachhinein kamen dann die Nachrichten, so, ja, im Urlaub also.
Naja, also Thailand ist doch Urlaubsland, das war halb gelogen.
Vielleicht. Ja, eben, also war schon okay.
So, jetzt bist du vielleicht nicht Erster geworden bei Deutschland sucht den Superstar. Die Show läuft ja noch, aber ja. Es ist du wirst zwar nicht diese Show gewinnen, aber du bist trotzdem irgendwie ein Superstar jetzt. Also da ist jetzt ein kleiner Hype da.
Als Superstar würde ich mich auf gar keinen Fall bezeichnen.
Ich mach das.
Ja, okay. Selber sollte man das nicht machen, finde ich.
Na, ich mach das einfach. Aber das ist schon ein kleiner Hype jetzt um dich
es
rum.
Es ist auf jeden Fall ein kleiner Hype. Ich werde jetzt erkannt, wenn ich durch die Stadt laufe. Ich, wenn ich beim Einkaufen bin, die Leute wollen Fotos mit mir machen. Ich soll Autogramme geben und das ist für mich verrückt, weil ich mir denke so, ja, ich bin doch niemand. Und es ist aber auch einfach schön, wenn man sieht und merkt, was das irgendwie für Wellen schlägt und wen das alles erreicht und wer da irgendwie alles so mit dabei ist und das mitverfolgt hat.
Übt man dann die Unterschrift fürs Autogramm oder wie kommt man da rein?
Ich habe da nicht groß geübt. Nee, ich habe da vor Jahren habe ich mir irgendwie schon mal gedacht, so ey, wenn ich irgendwann mal ein Autogramm geben muss, dann würde ich das so machen. Also streng genommen könnte man vermutlich schon sagen, dass ich geübt habe, aber nee, da die Autogramme sind bisher auch noch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie es gerade so rausflutscht, aber ja, gerade ist es, glaube ich, so am Höhepunkt und ich mache mir da aber auch nichts vor. Ich denke, dass dieser Hype so schnell, wie er da ist, auch gleich wieder weg ist. Und es ist aber auch in Ordnung. Ich habe jetzt so viele Leute mehr, die meinen musikalischen Weg verfolgen und werde darauf aufbauen und das Maximum rausholen.
Aber du hast die Zeit jetzt schon genutzt und hast dir ein Management aufgebaut, hast eine Homepage.
Genau, ja. Ja, ich habe mich eben versucht, dieses Jahr, weil ich ja wusste, was passiert, eben noch professioneller aufzustellen. Und mein Ziel ist es ja, ab nächstem Jahr dann das hauptberuflich zu machen. Deshalb jetzt dieses Jahr quasi schon mal der Versuch und nebenbei noch neben meinem Hauptberuf. Und dann nächstes Jahr starte ich voll rein und schau mal, wie es läuft.
In deinem Wiener Schmäh hast du ja vorher dann schon angefangen, dass du ja nicht immer natürlich bei, wie Dieter Bohlen sagen würde, DSDS, hattest ein ganz normales Leben. Was hast du denn davor so gemacht?
Ja, also ich bin tätig als Lagerleiter bei der Firma Supersack. Wir sind ein Veranstaltungsdienstleister, verkaufen und vermieten Palettenmöbel, hauptsächlich eigentlich für Großveranstaltungen. Da war ich erst in der Projektleitung, habe dann aber durch die Arbeit in der Projektleitung echt Depression bekommen, war dann irgendwann in Budapest am Boden gelegen und habe gedacht, mir zerreißt den Kopf. Habe dann zu meinen Chefs gesagt, ey, das haut so nicht mehr hin. Ich will, wenn dann, für mich arbeiten und wenn dann für mich so viel Zeit aufbringen und muss irgendwie schauen, dass ich Musik machen kann, weil ich da eben schon festgestellt habe, nebenher durch Hochzeiten, die ich begleiten durfte, dass Musik einfach das ist, was mir am meisten Spaß macht und am meisten Freude bereitet. Und dann haben sie mir eben, weil sie mich nicht gehen lassen wollten, die Stelle als Lagerleiter geschaffen und haben gesagt, ey, bleib bitte da, wir wollen dich nicht aus der Firma haben. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, dich unter der Woche zu beschäftigen. Du kannst deine Wochenenden verplanen und ja.
Also, dass ich das richtig verstehe, du bist jetzt Lagerleiter, warst aber dann vorher wahrscheinlich im Vertrieb.
Ich war vorher Projektleiter, eben speziell für die DTM. Wir haben dort das Fanvillage ausgestattet und ich war in ganz Europa auf den DTM-Rennen mit unterwegs, aber halt immer alleine mit einem fremden Team vor Ort. Und dann hat mich das ziemlich runtergezogen tatsächlich, einfach immer allein unterwegs zu sein. Und das Leben findet ja trotzdem statt, aber halt irgendwie ohne einen. Und man kriegt es so mit in die WhatsApp-Gruppen und allem. Und dann ja, ist es nicht so angenehm gewesen für mich.
Also du hast dann quasi, du hattest das Gefühl, das Leben zieht so an dir vorbei, alle leben ihr Leben, nur du nicht.
Ja, und ich lebe halt für die Arbeit und plane alles nach der Arbeit und das war halt eine Priorisierung, die irgendwann für mich nicht mehr möglich war. Und dann habe ich gesagt, ey, das muss sich ändern oder ich muss was ändern. Und dann wollten sie mich aber einfach nicht gehen lassen und haben gesagt, ey, wir schaffen dir die Stelle als Lagerleiter. Bin ihnen dafür immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben und auch jetzt so hinter mir stehen und das alles ermöglicht haben. Ich habe auch bei zwei meiner Chefs auf der Hochzeit gesungen. Die wissen, dass das meine Leidenschaft ist und deswegen wollen sie mir da auch einfach keine Steine in den Weg legen und unterstützen mich da, wo es nur geht.
Was cool ist, ich würde tatsächlich gerne noch ein, zwei Nachfragen stellen, weil es ein wichtiges Thema ist, was ja auch viele Menschen betrifft, mehr als man meint, ja. Weil man kann ja den Leuten nur vor den Kopf schauen. Du hast das Wort Depression in den Mund genommen. Mhm. Also das, du musst es für dich ja dann selber feststellen. Ich bin krank.
Ich bin depressiv.
Ja. So, und wie schwer ist das denn? Oder wie stellt man dann, wie hast du das dann festgestellt?
Ja, also der Auslöser war wirklich, wie ich da in Budapest beim DTM-Abbau war und am Boden gelegen bin und mir gedacht habe, ey, mir zerreißt jetzt gleich den Kopf, ich kann nicht mehr. Dann daraufhin bin ich zum Arzt gegangen und der hat halt gesagt, ja, Depression. Und hat mir direkt Antidepressiva verschrieben. Die habe ich dann ein halbes Jahr genommen und das hat sich für mich aber schon so falsch angefühlt irgendwie. Ich habe die nach einem halben Jahr dann selber abgesetzt und habe einfach gesagt, ich will nicht, um zu funktionieren, jeden Tag irgendwie so eine Tablette nehmen müssen. Und ich will es irgendwie umgestalten, anders gestalten, dass es auch ohne das funktioniert. Und habe eben dann mir mehr schöne Dinge und positive Sachen gesucht, die mir einfach Freude bereiten, so wie das Musizieren. Und das ist einfach das, was mir am meisten Freude bereitet. Und dadurch ging es dann auch ohne Tabletten und ohne irgendwie in Therapie zu gehen. Und das ist was, wo ich auch sehr dankbar bin und sehr froh, dass es für mich jetzt so funktioniert, ohne dass ich da irgendwie noch mehr hinterher tun musste.
Weil man da natürlich sagen muss, das war dein Weg, der augenscheinlich ja erstmal gelungen ist, ja. Aber es ist ja ein Thema, was einen dann immer beschäftigt. Also es ist jetzt nicht irgendwie einfach weg. Aber andere sollten dann schon in die Therapie gehen und vielleicht auch die Sachen dann nehmen, auch die.
Unbedingt, ja. wenn man nichts anderes findet und gerade keinen Ausweg findet, dann ist das auf jeden Fall ein Weg, den man versuchen sollte, weil ich hatte, glaube ich, einfach Glück, dass ich das relativ früh erkannt habe und dann bald dagegen gewirkt habe. Aber ich kenne aus meinem privaten, persönlichen Umfeld auch Menschen, die nicht so leicht damit umgehen und die sind in Therapie und es tut ihnen wahnsinnig gut. Und das ist, finde ich, was man auch einfach kommunizieren sollte und auch nicht geheim halten sollte, weil immer ein gutes Beispiel, so wenn man sich das Bein bricht, geht man auch zum Arzt und lässt sich helfen. Und unsere geistige Gesundheit ist sowas Wichtiges, finde ich. Und deswegen ist es so schwachsinnig, da nicht offen drüber zu sprechen, weil man hat immer irgendwie das Gefühl so, nee, ich darf das nicht sagen, weil was denken dann die Leute von mir? Aber ich gehe da relativ offen damit um und habe da kein Problem damit, drüber zu sprechen, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Das ist einfach so passiert und da wünscht man sich ja nicht, dass man depressiv wird. So. Und ich habe auch heute noch Tage, wo ich einfach auf der Couch sitze und das Heulen anfange und nicht mal weiß, warum. Das passiert immer noch ab und zu, aber halt jetzt nicht mehr so häufig.
Wie alt warst du denn damals, als es in Budapest war?
Es war, glaube ich, so, ja, vor Corona auf jeden Fall. Wahrscheinlich so 25, 24, 24 eher.
Also so 4 Jahre ungefähr.
Ja. Ja. War schon nicht so easy.
Hat sich viel getan. Also du sitzt jetzt hier freudestrahlend, ja. Und kannst da ganz, ganz offen drüber reden, was ja schon eine Riesenleistung ist.
Auf jeden Fall. Also bin ich auch froh drüber, dass es jetzt für mich gerade so gut passt und so gut funktioniert.
Lass uns in die Zukunft schauen.
Ja.
Was hast du denn in den nächsten Wochen so vor?
Ja, das größte Projekt, was jetzt ansteht, ist irgendwie mein erstes großes eigenes Konzert im Casinosaal in Amberg am 21.04. Felix and Friends. Ich habe mir ein paar meiner musikalischen Freunde aus der Umgebung geschnappt und habe gesagt, ey, wir machen einen Auftritt, ich habe Bock. Und das Ganze soll irgendwie so vom Rahmen so werden wie so ein cooles MTV Unplugged Konzert. Und ich habe so Bock da drauf. Das ist so der größte Punkt, der gerade ansteht, auch planungstechnisch. Wir sind schon voll in den Proben und es wird auf jeden Fall gut. Das sei schon mal gesagt. Und dann eigene Songs weiter produzieren, weiter schreiben, viel auf Hochzeiten singen, Veranstaltungen aller Art, auch Firmen-Events. Ist alles geplant, alles angefragt. Und dann halt einfach Musik machen und meine Leidenschaft verfolgen. Das ist so der große Plan.
Eine Abschlussfrage.
Ja.
Habe ich noch. Wann ist denn dein nächster Song zu erwarten? Wann kommt da was?
Ja, das ist schwierig zu sagen. So, vermutlich eher gegen Ende des Jahres.
Aber heuer noch.
Doch, ich denke, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch einen rausbringen werde, ja.
Da freue ich mich. Ich fühle mich jetzt als Musikexperte, seitdem wir da einer Meinung sind.
Ja, absolut. Gut eingeschätzt.
Ich bedanke mich fürs Gespräch, Felix.
Danke dir, Sebastian.
Und jetzt haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, der Felix stimmt seine Gitarre. Er wird natürlich noch seinen Song Nein, Nein für uns performen. Jawohl, und ja. Ihr könnt zuhören. Geh bitte, Felix, leg los.
Der Fee. Hab dir erzählt von Geschichten, die das Leben schreibt, die erklärt, dass fast nichts von uns für immer bleibt. Doch du weißt schon, viel zu viel. Werd nervös, wenn ich dich in meiner Nähe hab. Sag, soll ich gehen? Nein, die Zeit mit dir ist eh schon knapp. Ja, ich weiß schon, was ich will. Nein, nein, das willst du nicht mehr haben. Nein, nein, das hast du schon erlebt. Nein, nein, so viele offene Fragen. Nein, nein, oh. Kein Weg für uns zwei. Nein, das ist jetzt vorbei.
Dankeschön.
Sehr schön, Felix. Cool. Danke.
Ja, bitte gerne.